In dieser Podcast-Folge dreht sich alles um das Thema limitierende Glaubenssätze im Arbeitskontext. Ich habe mir dazu eine Interviewgästin eingeladen, und zwar die Dr. Silke Rusch. Silke ist Psychotherapeutin in einer großen Akutpsychiatrie. Sie ist Unidozentin, Supervisorin und beschäftigt sich nebenberuflich mit dem großen Thema der mentalen Frauengesundheit, Mental Health, und tritt dort auch als Speakerin auf und hat ihren eigenen Podcast. Wir sprechen über viele spannende Glaubenssätze, die wir als Frau häufig so haben, Männer im Übrigen auch. Und ja, wenn dich das Thema interessiert, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran. Herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast, dein Podcast für einen Job, der dein Leben bereichert. Ich bin Anja Worm und meine Mission ist es, dass du dich wieder auf Montag freust. Mein Motto: raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Hallo, liebe Silke.
Hallo, Anja. Schön, da zu sein.
Ja, ich freue mich, dass wir heute über ein echt richtig tolles, spannendes Thema sprechen, nämlich limitierende Glaubenssätze, und das ganz besonders im beruflichen Kontext. Hast du das ja auch beschrieben. Du hast ein tolles Buch geschrieben, Women at Work heißt das Buch, und da geht es um limitierende Glaubenssätze abzubauen, und da möchte ich gleich mit dir reinstarten in das Thema. Also Glaubenssätze, innere Blockaden, Glaubenssätze, so die Frauen ausbremsen, so vielleicht gibst du uns mal so ein paar übergeordnete Ideen, damit die Zuhörerinnen, vielleicht hören uns ja auch ein paar Männer zu, Zuhörer, das gilt ja für Frauen wie für Männer natürlich gleich so, aber damit die wissen, worüber werden wir hier eigentlich heute reden, so was sind das für Glaubenssätze und Blockaden?
Ja, sehr gerne. Genau, du hast es schon gesagt. Also im Buch habe ich ja 18 dieser Glaubenssätze mal so kuratiert. Wenn wir von Glaubenssätzen sprechen, meinen wir immer innere Überzeugungen, also sozusagen Schemata, nach denen wir die Welt filtern und wahrnehmen. Und diese Glaubenssätze, diese Überzeugungen nehmen wir meistens aus der sehr frühen Kindheit mit. Das heißt nicht, dass wir die nicht alle auch später noch bilden können, aber ganz, ganz viele existieren eben schon jahrzehntelang in unseren Köpfen. Und was du auch schon richtig gesagt hast, die gibt es natürlich auch bei männlichen und allen anderen Personen genauso. Aber Frauen haben doch, das kristallisierte sich auch in meiner psychologischen Arbeit die letzten 15, 17 Jahre raus, sehr spezifische Glaubenssätze, die dann auch für die Karriere, für den Job besonders wichtig sind. Ja, und wichtig, damit läute ich schon ein, nicht immer unbedingt wichtig auf der positiven Seite, sondern limitierend, blockierend, hemmend. Also Frauen neigen dann oft zur Selbstsabotage, weil diese Überzeugungen eben eher nicht kräftigend sind, sondern so innere Glaubenssätze danach ausgerichtet sind, was wir alles nicht können, wofür wir nicht gut genug sind oder eben auch jobrelevante Dinge beinhalten. Also ich gebe mal ein paar Beispiele, zum Beispiel sowas wie Macht ist was Böses oder ich muss alles perfekt machen oder ich bin eben da oder dafür nicht gut genug oder die anderen schaffen das doch auch. Und das zieht eben oft ganz, ganz negative Gefühle hinter sich her, und damit beschäftigt sich das Buch.
Toll. Ja, es ist ein mega spannendes Thema. Wir hatten gerade in unserer Traumjobschmiede, das ist so ein Gruppenprogramm, wo nur Frauen drin sind, hatten wir gerade das Thema Geld. Das ist ja in deinem Buch auch drin, so, und das hat ganz viele limitierende Glaubenssätze logischerweise auch nach vorne gebracht, weil ich glaube, das ist auch ein Thema, was Frauen sehr, sehr wenig beschäftigt. Vielleicht kannst du da mal was zu sagen. Was hast du da gerade bei dem Thema? Das finde ich jetzt gerade ganz besonders spannend, weil es gerade so ein bisschen anknüpft an das, was wir in der Gruppe hatten. Was ist es da bei Frauen, so das Thema Geld?
In meinem Buch habe ich den Glaubenssatz so formuliert: Geld ist nicht mein Thema. Und das trifft so ein bisschen eher das Übergreifende, nämlich berührt vor allem das Thema Finanzwissen. Und da zeigen Studien doch recht eindrücklich, dass Frauen wirklich signifikant weniger Finanzwissen einfach haben. Und das haben Forschende sogar nochmal gegengecheckt, indem sie dann geschaut haben, liegt es einfach daran, dass die vielleicht mit Zahlen, mit Nummern nicht so gut umgehen können in diesen Wissensfragen, die dort gestellt wurden in den Studien. Und da haben sie aber herausgefunden, nein, das ist wirklich was Selektives. Also Frauen schneiden in allen verbalen Tests besser ab als die männlichen Probanden. Nur eben, wenn diese Geldthemen abgefragt werden, dann schneiden sie schlechter ab. Also da hat man das wirklich nochmal überprüft. Und ja, hat eben eine lange Geschichte, ne, dass so früher, ich erinnere noch meine Großeltern, da war das wirklich noch so, dass mein Großvater die ganze Rente einmal im Monat vom Konto abgehoben hat und dann wurde die in Sekretär eingeschlossen und dann wurde meiner Oma allenfalls noch ihr Taschengeld ausgezahlt, also so war es wirklich und sie hat sich weder um Miete noch um Nebenabrechnungen noch um Versicherungen oder irgend sowas gekümmert. Jetzt zugegeben ein Extremfall, aber so bin ich wirklich noch aufgewachsen. Ich hatte dann, Gottlob, eine Mutter, die das ein bisschen anders weitergegeben hat, also die auch bei einer Bank beschäftigt war und die mir ein bisschen mehr weitergegeben hat, aber doch sehr rudimentär. Und ich könnte mich nicht erinnern, dass so in meiner Jugend oder im frühen Erwachsenenalter, dass wir Kommilitoninnen jetzt irgendwie über Geld wirklich gesprochen hätten. Also das kommt jetzt immer ein bisschen mehr. Die Gen Z ist da auch schon so ein bisschen anders unterwegs. Aber man sieht es eben in den Studien immer noch. Also dieses, dass das irgendwie ein schmutziges Thema ist, ein verruchtes Thema ist, ein zu intimes Thema ist. Es gibt ja auch diese Sprichwörter, über Geld spricht man nicht. Und Geld ist korrupt oder sowas. Ne? Da gibt es viele Glaubenssätze auch drumherum, die das irgendwie für Frauen so zu einem Thema machen, was die gerne mal mit der Kneifzange anfassen.
Ja, fühle ich mich auch total von angesprochen. Also ich habe da auch wenig Gutes, Unterstützendes mitbekommen. Also bei uns war es immer eher so ein Mangeldenken. Ne? Also es kam nie so das Ganze aus der Fülle heraus und das, ja, das trage ich auch noch in vielen Ansätzen in mir. Da bin ich auch immer da dran, das wirklich aufzulösen, weil das ist natürlich ein wahnsinniger blockierender Glaubenssatz.
Ja, ich denke auch, was auch noch mit reinspielt, ist so, dass natürlich immer der Gedanke dann so besteht, ich bin auch nicht fit genug in diesem Thema, ne, was manchmal stimmen kann, aber manchmal stimmt es auch tatsächlich nicht, dass da manchmal bei manchen Dingen gar nicht so viel dazugehört. Also wenn ich dran denke, wie einfach das heute ist, ein ETF zu kaufen zum Beispiel, also zu investieren an der Börse, bei einem Online-Broker sich anzumelden und dann den ersten ETF zu starten, dass es wirklich mit 5 Mausklicks irgendwie passiert. Und doch denken viele Frauen, das ist mir zu kompliziert, das kann ich nicht, dazu bin ich nicht in der Lage, dazu bin ich nicht intelligent genug, ne? Also da sind ganz viel so, ja, limitierende Dinge auch drumherum.
Ja, absolut. Woher, also du sagst ja, das ist historisch ja auch gewachsen, so das Ganze, ne? Das ist ja häufig gar nicht, das sind gar nicht unsere Denkgewohnheiten, sondern das sind ganz häufig übernommene Denkgewohnheiten von anderen. Woran erkenne ich denn jetzt, ob das mein wirkliches Denken ist, was ich da in mir trage, oder ob das etwas Übernommenes ist und ein limitierender Glaubenssatz ist, den ich von anderen bekommen habe?
Das ist eine spannende Frage, die ich mir so tatsächlich noch nie gestellt habe. Ich sage aber auch gleich, warum. Weil es letztlich gar nicht relevant ist. Na, also diese Differenzierung zu machen, wo kommt jetzt ein bestimmter Gedanke, wo kommt eine bestimmte Überzeugung her. Ich sage auch in den Verhaltenstherapien mit PatientInnen immer, auch wenn es um andere Dinge, um andere Grundüberzeugungen geht, letztendlich ist das gar nicht so wichtig, wo wir das herhaben. Also viel wichtiger ist die Bewusstheit, dass wir einen bestimmten Glaubenssatz in uns tragen und was der mit uns macht, wie er uns sabotiert vielleicht. Ich glaube, das ist ganz schwer zu differenzieren. Ne? Habe ich jetzt eine bestimmte Überzeugung von meiner Mutter, Großmutter übernommen oder habe ich mir die selbst ausgedacht? Wahrscheinlicher ist das Erste, aber nicht nur die Erziehungsberechtigten sind hier im Boot, sondern natürlich der ganze Kontext, die ganze Sozialisation, LehrerInnen, Erziehende, ja, Tagesmama, Tagespapa, also alle geben uns ja etwas mit und prägen damit, wie wir später die Welt sehen.
Ja, was, du bist ja auch im therapeutischen Kontext tätig, so was, was stellst du fest, was fällt Menschen schwer los oder wie, wo, also das, dieses Loslassen, so dieses Loslassen von alten limitierenden Glaubenssätzen, so was nimmst du da immer wieder wahr, wo fällt es schwer?
Also erstmal ist so wirklich die erste Hürde meist die Bewusstmachung, dass es schon mal einen guten Teil der Zeit braucht, in so einer Therapie dann auch oder in einem Coaching-Äquivalent erstmal herauszuarbeiten, was ist da überhaupt in mir, ne, was bewirkt diese schrecklichen Gefühle, weil oftmals kommen die Menschen wirklich mit ganz schrecklichen Gefühlen von Scham, von Schuldgefühl, von ja, manchmal auch Ärger oder Wut, der ist aber gerade bei Frauen öfter, das Gefühl ist öfter verkappt oder versteckt. Dann kommt oft die Trauer, vielleicht über irgendeinen Verlust, irgendwas nicht gemacht zu haben, eine Chance nicht ergriffen zu haben, also ganz verschiedene Szenerien. Und darüber kommt dann so der Schritt, wir müssen erstmal Bewusstheit erlangen. Und dann geht's so ein bisschen weiter und dann fällt es den Personen häufig schwer, ja, so zu differenzieren, weil die erstmal denken, irgendwie gibt mir ein Glaubenssatz oft auch Sicherheit, ne? Es kann auch eine Struktur im Leben vorgeben. Also selbst wenn das ganz miserable, ganz blockierende, ganz negative Glaubenssätze sind, dann lassen wir die doch nicht so gern und so schnell los, weil die uns schon ja im Leben irgendwie immer ein bisschen einen Leitfaden gegeben haben. Und das ist dann auch oft nochmal so ein Thema, nochmal wirklich zu bearbeiten. Erstens mal heißt das nicht, dass irgendjemand in meiner Erziehung sich schuldig gemacht hat oder was ganz Schlimmes mir antun wollte, weil unsere Eltern, Erziehenden und so weiter hatten oft ganz gute Absichten dabei, ne? Wenn sie uns, wenn uns jemand mitgegeben hat, zum Beispiel, ja, wenn du Männern im Dunkeln begegnest, sind die gefährlich oder so, ne? Das könnte so ein Beispielglaubenssatz sein. Damit hat es ja jemand vielleicht gut gemeint und später kommt uns dieser Glaubenssatz aber in die Quere, indem wir vielleicht eine Angststörung entwickeln. So. Und dann muss man wirklich auch schauen, sind die Glaubenssätze im Hier und Jetzt noch gültig? Haben die ihre Berechtigung? Was haben die vielleicht auch Gutes gehabt? Oder warum brauche ich die jetzt einfach auch nicht mehr und kann die loslassen? Also das ist wirklich ein Prozess.
Ja, mir kommt gerade der Gedanke, ich höre ganz oft so, ja, wenn ich mich verändern will, aber ich bin ja ein Sicherheitsmensch. So, ne? Das ist ja auch so ein total limitierender Glaubenssatz, der mich ja da hält. Also quasi, das ist ja auch so ein Schutzmechanismus. Der hält mich erstmal da, wo ich gerade bin, muss ich mich nicht rausbewegen. So, ne? Ja. Limitiert mich aber natürlich auch in ganz, ganz starkem Maße. Ja.
Ja.
Das wirst du wahrscheinlich auch kennen. Ich habe das ganz häufig so, dass Frauen ihre Bedürfnisse nicht so gut, so klar und manchmal auch nicht so gerne äußern. So, was kann dabei helfen? Das wirst du ja wahrscheinlich auch kennen, ne? Das Äußern der Bedürfnisse der Frauen fällt häufig schwer.
Ja. Absolut, also ne, das ist ein Dauerbrenner, würde ich sagen, sowohl im Coaching als auch in der Therapie mit weiblichen Patienten. Nicht nur natürlich, also es gibt auch viele, viele Männer, die dieses Problem kennen, aber bei den Frauen hat es doch oft, da würde ich nochmal so eine Ebene höher gehen, also nicht nur von Glaubenssätzen zu sprechen, sondern von einer ganzen Grundüberzeugung. Und da merkt man doch tatsächlich manchmal, dass da eine Grundüberzeugung dahinter ist von, ich bin einfach weniger wert als andere. Und da würden jetzt einige Frauen vehement widersprechen, wenn ich das sage und würden total rebellieren und sagen, nee, so ist es ja nun auch nicht so schlimm. Aber wenn man dann das genauer hinterfragt. Ich habe gerade auch mit einer Kollegin gesprochen, lustigerweise vor einigen Tagen, die da auch Coachings und Gruppen-Live-Sessions zu anbietet. Wenn man es doch näher hinterfragt und wirklich mal guckt, ja, warum gestehst du dir das nicht zu, den zweiten Abend in Folge zum Beispiel auszugehen, dass die dann doch so der Meinung sind, na ja, jetzt habe ich es dem Papa des Kindes ja schon einmal zugemutet, das Kind ins Bett bringen zu müssen und jetzt darf ich doch nicht noch ein zweites Mal. Also da steckt schon, da schlummert so die Grundüberzeugung, irgendwie sind halt meine Bedürfnisse doch weniger wert als seine. Ne? Und wenn man sich da mal kritisch hinterfragt, dann läutet es vielleicht auch bei der einen oder anderen. Und ja, also das, warum das so ein Thema ist, ich gehe im Buch drauf ein, dass ich schon denke, da haben wir einfach auch eine lange, lange Historie als Objekte dazu, ne, dass Frauen doch immer so als Bedürfniserfüllerin, als Erwartungserfüllerin anderer Menschen gesehen wurden. Also wenn wir uns alle mal an die eigene Nase fassen, wir gehen zu einem Kaffee trinken, zur Verwandtschaft und dann sitzen meist die Herren der Schöpfung alle da am Tisch und unterhalten sich schon fröhlich. Und jeder kennt dieses Bild, dass dann die Frauen der Familie, und da werden die Töchter schon sehr früh mit eingebunden, in der Küche stehen, die Torten schneiden, diese Torten auftragen, das Geschirr hinstellen und am Schluss das Ganze auch wieder retour. Und viele, viele Männer bleiben dann einfach da sitzen, ne? Und das tun die nicht unbedingt aus bösem Willen, sondern weil das eine Sozialisation ist, die einfach über Jahrzehnte in der Historie so eingebrannt ist, dass Frauen hier die Objekte sind, die anderen dienlich sind und ihre eigenen Bedürfnisse erstmal hinten anstellen, ne? Das ist ein kleines Beispiel von Tausenden, aber ich denke, da kommt's tatsächlich her, ja.
Und wie kann ich als Frau, also du sagst ja, das passiert viel auch über, Entschuldigung, über das Bewusstmachen, ne? Überhaupt zu spüren, hey, da läuft was schief so, ne? Gibt es da noch weitere Möglichkeiten, die du so nennst, dann immer, was kann man sonst noch machen, um das zu verringern, so dieses Phänomen?
Ja, also wenn es mir denn bewusst geworden ist, und dazu braucht man erstmal feine Antennen, weil gerade diese Objektifizierungen, da biete ich im Buch auch so eine kleine Checkliste, so eine Beispielliste an, damit man sich da mal selbst ertappen kann, weil uns das wirklich im Alltag so oft gar nicht mehr auffällt. Ne, wenn wir in der Kabine sitzen und uns eine neue Bluse kaufen, dass wir den Gedanken haben, ob die ihm wohl gefällt, oder wenn wir beim Friseur sitzen und überlegen, ob ihm diese Frisur wohl jetzt auch gefällt, ne, oder die neue Brille, was auch immer, oder ob wir Aufgaben im Job erledigen, die eigentlich nicht in unserem Funktionsprofil stehen, sondern in jemand ganz anderes. Das sind alles so kleine Beispiele, wo man sich dann ertappen kann. Und wenn ich mir denn dessen bewusst bin, dass das passiert, wirklich, ja, es ist ein radikales Aufhören damit, so würde ich es mal nennen, ne? Dass man am Anfang natürlich nicht damit rechnen kann, das hat immer einen Preis, ne? Weil wir sind ja eingeschliffen in diesen Verhaltensweisen, und am Anfang kann ich keinesfalls damit rechnen, dass jetzt jeder Hurra schreit, wenn ich eben nicht mehr diese Bedürfniserfüllerin und diese Erwartungserfüllerinnenrolle ausfülle, aber ich beschreibe auch sehr deutlich, was eben die positive Konsequenz über eine Weile ist. Also nach den enttäuschten Gesichtern kommt dann nämlich der Lerneffekt. Und wenn ich so dem Kind mal nicht mehr den Turnbeutel hinterher trage oder wenn ich mal nicht mehr die Sekretärinnenaufgaben mache, die ich vielleicht schon seit Jahren nicht mehr habe, dann wird das in einem beruflichen Team oder auch im familiären Team, wo auch immer wir jetzt uns befinden, auf kurz oder lang dazu führen, dass hier neue Kompetenzen auch erwachsen. Na, und das verhindere ich eben auch, das sabotiere ich auch, wenn ich eben dauernd in dieser Objektposition drin bleibe. Und so ein Zwischenschritt ist eben noch, wenn ich hin möchte zu einem selbstbestimmten, zu einer selbstbestimmten Subjektrolle, also wieder selbst meine Bedürfnisse zu kennen, ne, das ist der erste Schritt. Und da gerate ich so in Therapie und Coaching auch immer wieder hin, dass das Frauen gar nicht so leicht fällt, zu sagen, was wäre denn jetzt überhaupt so ein Bedürfnis, was ich hätte, wenn ich nicht mehr die Bedürfnisse von anderen erfülle. Das ist jetzt nicht so trivial, dass man denkt, das kommt dann wie aus der Pistole geschossen, sondern man muss es wirklich erarbeiten und gucken, habe ich jetzt eigentlich mal das Bedürfnis nach mehr Gesellschaft oder müsste ich mich mehr bewegen oder habe ich das Bedürfnis, mehr Zeit mit meinen Kindern zu verbringen? Habe ich das Bedürfnis, beruflich mehr Verantwortung zu tragen? Also das sind wirklich Dinge, die man erstmal erarbeiten muss oft.
Ja, absolut. Vieles verschütt gegangen dann in so einem Fall, ne?
Genau.
In deinem Buch schreibst du was, das möchte ich mal kurz zitieren, das finde ich nämlich so toll.
Oh.
Schreibst du aus dem Poesiealbum, sei deiner Eltern Freude, beglücke sie durch Fleiß, so erntest du im Alter dafür den schönsten Preis. Und dann kommt der Satz, Fleiß macht unsichtbar. Das finde ich ist ein super starker Satz so. Und warum glaubst du gerade, dass gerade dieser Glaubenssatz ganz besonders tückisch so für Entwicklung im Beruf ist?
Genau, Glaubenssatz, ne, der, oder eine Tugend, würde man ja fast sagen, hätte man in den 80er Jahren gesagt, wo dieses Poesiealbum auch herstammt, die vielen, vielen Mädchen einfach mitgegeben wurde und auch immer noch wird. Ja, immer so mit der Prämisse, wenn du fleißig bist, wenn du dich dauerhaft anstrengst, ne, mit der richtigen Disziplin verbunden, dann schaffst du es ganz nach oben, dann schaffst du es überall hin. So ein bisschen die vom Tellerwäscher zum Millionär-Narrative stecken auch so dahinter. Und im Beruf kann das natürlich tückisch werden. Ich schreibe so, das macht unsichtbar, weil diese ja fleißigen Bienchen, die ja erstmal mit dieser Eigenschaft total gut durchkommen. Ne? Und unser Schulsystem ist da ganz tückisch, weil in unserem Schulsystem wird Fleiß immer belohnt. Da geht es ganz viel um auswendig lernen, da geht es ganz viel um replizieren, um einfach. Ja, im Prinzip, ich sage jetzt mal wirklich ganz bös gesprochen, dem Lehrer oder der Lehrerin das vorzubeten, was er oder sie gerne hören möchte. Und das hat nun mal leider Gottes sehr viel mit Fleiß und auswendig lernen zu tun. Und wenn wir dann ins Berufsleben kommen, dann denken viele Frauen oder sind so in dem Modus Fleißbiene. Und da funktioniert das dann nur noch so bedingt gut, weil wir, glaube ich, alle die Fälle kennen, wo Menschen vorbeiziehen, eine Karriere machen, die nächsten Karriereschritte angeboten bekommen. Und das sind nicht unbedingt die fleißigsten des ganzen Unternehmens gewesen, sondern das sind oft die Menschen mit den besten Netzwerken. Das sind die Menschen, die sich klug verkaufen können, die ein gutes Selbstmarketing machen, die sich bekannt machen im Unternehmen. Und diese, ja, was ich jetzt so ein bisschen vielleicht sogar abschätzig Fleißbienchen genannt habe, ich hoffe, jeder weiß jetzt, was damit gemeint ist, ist gar nicht abwertend gemeint, sondern eher so ein Funktionsmodus. Die bleiben dann wirklich oft auf der Strecke, ne, weil sie so super selbstdiszipliniert diese ganzen Fleißaufgaben machen. Und Fleißaufgaben, sowas wie Kopieren, ja, angefangen beim Kopieren bis zu irgendetwas sortieren. Also diese fleißigen Bienchen haben oft die super organisiertesten E-Mail-Eingänge und Ordnersysteme auf dem Rechner und so weiter. Hoppla, das war mein Hund. Also das läuft alles ganz wunderbar, aber das sind eben keine prestigeträchtigen Aufgaben. Ne, so ein Event zu organisieren oder dann ganz tolles Essen dort auffahren zu lassen und sowas, was alles furchtbar viele Klein-Klein-Aufgaben sind, das sind nicht die Aufgaben, die nachher in die Waagschale geworfen werden, wenn es um höhere Positionen und Beförderungen geht. Und das meine ich damit, weshalb das für Frauen oft so gefährlich in Anführungsstrichen ist, sich nach diesem Modus zu halten.
Ja, total. Gehe ich voll mit einher. Dann hast du ein Kapitel zum Thema, ich bin nicht gut genug. Das ist bei mir eigentlich ständig Thema in meinen Coachings, so. Oder ich bin nicht genug, ne? Oder ich kann nicht genug oder andere sind besser. Also ich meine, das zahlt ja eigentlich alles auch immer auf dasselbe ein. So. Was rätst du denn Frauen, die da so einen starken inneren Kritiker in sich tragen?
Ja, den würde ich als allererstes raten, da wirklich mal ein bisschen in sich reinzuhören. Ich habe im Buch auch so dieses Bild der inneren Boxen beschrieben, weil wenn wir so in uns reingucken, dann zeugt dieser Glaubenssatz immer ein bisschen davon, dass wir so innere Boxen gebildet haben. Also wenn ich mir zum Beispiel sage, ich bin nicht gut genug für Mathematik oder ich bin eben nicht gut genug für das Geldthema, wir hatten es vorhin, zum Investieren, dann haben wir in unserem Inneren, in der Psyche so eine kleine rigide Box, sage ich mal. Und da sind so lauter Eigenschaften drin, wo wir glauben, jemand, der an der Börse investiert, der ist folgendermaßen so oder der kann das Folgende wunderbar gut und ist exzellent in dem und dem. Und diese Boxen haben eben das Problem, dass die A sehr rigide sind, dass da lauter Glaubenssätze drin stecken, nochmal kleinere Glaubenssätze sozusagen über Eigenschaften, die wir bräuchten. Und daran messen wir uns die ganze Zeit. Und dann kommen wir dauernd für uns innerlich so zu der Idee oder zu der Konsequenz. Nee, die Eigenschaft habe ich aber nicht oder diese Kenntnis habe ich aber noch nicht von mir aus. Und dann neigen Frauen auch dazu, in den Modus zu gehen, ich muss mich stetig immer verbessern. Also ich muss dann ständig Weiterbildungen machen. Ich muss ständig noch das Zertifikat XY machen. Na, wenn wir jetzt wieder bei dem Investitionsthema bleiben, ach, dann muss ich noch so eine Female Finance Masterclass machen. Und bevor ich das nicht abgeschlossen habe und habe so ein Zertifikat, dann kann ich auch nicht irgendwie dann den ETF kaufen. Na, ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber ich denke, viele von uns kennen das, dass wir gerne mal so Zertifikatesammlerinnen auch sind. Also Frauen sind häufig die am besten aus- und weitergebildeten Personen auf dem Erdball, weil sie immer meinen, da fehlt noch ein Stück. Und deswegen rate ich immer als erstes dazu, geht mal in euch und guckt mal wirklich diese innere Box an. Also was sind da alles für Eigenschaften, Fähigkeiten, Skills, vielleicht auch im Aussehen oder so, was ist da so drin? Und was für eine objektive Wahrheit steckt da eigentlich drin? Also kann man nur irgendwie was mit Mathe studieren, wenn man durchgängig 15 Punkte im Abi hatte? Das wäre auch sowas. Wenn ich das in meiner inneren Box drin stecken habe, dann können natürlich nur sehr wenige Frauen Informatik oder Mathematik studieren oder sowas. Aber vielleicht kann man das an der einen oder anderen Stelle schaffen, so ein bisschen aufzuweichen.
Ja. Total gut. Schönes Bild. Mhm. Ich hatte vor kurzem eine junge Frau im Coaching, die, jetzt möchte ich mit dir ganz gerne mal über das Thema Beruf und Familie sprechen, so diese typischen Hürden, die da so mit einhergehen. Und diese junge Frau, die hatte ein wahnsinnig tolles Angebot bekommen. Also man hat ihr es ging um Politik, eine politische Aufgabe ihr zugestanden oder angeboten, wo sie ziemlich weit oben, also viel weiter nach oben geht, ginge es nicht. Und das war eine junge Frau mit jungen Kindern. Und ihre Augen haben geleuchtet, ja. Also sie wollte das gerne machen. Sie war auch sehr, sehr, also Beruf war ihr wichtig und sie war sehr auf Entwicklung aus und sie hatte einfach Spaß an Leistung, so. Und dann kam aber gleichzeitig der Punkt, hey, ich habe hier kleine Kinder und kann ich das und bin ich eine gute Mutter? So diese Dinge kamen da mit auf. So. Und das heißt, dass sie sich da an dieser Stelle wieder so stark limitiert hat. Was kommt dir in den Sinn, wenn ich dir so eine Geschichte erzähle? So welche Gedanken hast du dazu und erlebst du das auch in deinen Beratungen?
Ja, da habe ich ganz viele Gedanken zu. Da muss ich mich jetzt selber ein bisschen sortieren und limitieren, damit ich hier nicht durcheinander werde oder durcheinander rede. Also erstmal kommt mir der Gedanke Augen auf bei der Partnerwahl, wenn du das so als Geschichte erzählst. Und jetzt
Na, weniger. Der war sehr unterstützend. Das ging gar nicht um den Partner,
ja,
da.
Genau.
Es ging dann nur um sie. Mhm.
Dann hat sie sehr viel Glück, ne, weil das ist bei vielen wirklich wieder dieses Problem. Kann ich mich mit meinen Bedürfnissen, mit meinen beruflichen Wünschen und so weiter auch überhaupt meinem Partner zumuten oder sind unsere beiden Karrieren gleich viel wert? Das ist so für viele das erste Thema, wo es dran scheitern könnte. Ja, und bei ihr, also so wie du das erzählst, wahrscheinlich dann wirklich so eher dieser Schuldglaubenssatz, ne, wenn ich das jetzt vielleicht mache, wenn ich das realisiere, dann bin ich irgendwie die klassische Rabenmutter. Auch das einer der kuratierten 18 Glaubenssätze, die ich so rauskristallisiert habe, weil das wirklich einer der häufigsten ist, gerade bei Vollzeitbeschäftigung. Ein politisches Amt hier mit Sicherheit nochmal was ganz Spezielles, weil es hier natürlich, ich habe lustigerweise gerade in einem Gespräch mit der Sarah Zöllner, Mütter macht Politik, oder Mütter in die Politik, hat sie das Buch geschrieben, gesprochen. Da ging es genau auch darum, dass einfach die politischen Kulturen auch so schwierig sind, dass das die Vereinbarkeit natürlich nicht unbedingt fördert, weil ja die Systeme alle von alten weißen Herren geschaffen sind meistens und die Sitzungen irgendwann abends in der Rush-Hour, wenn die Kinder eigentlich fertig gemacht werden wollen fürs Bett etc. Also da braucht man dann auch den Partner, der mit anpackt im Hintergrund. Ja, und dieses Rabenmutter-Thema, dieser Rabenmutter-Glaubenssatz, der ist wirklich überhaupt nicht leicht wegzukriegen. Also wirklich sehr, sehr hartnäckig, weil er selbst von anderen Frauen aus dem eigenen Umfeld häufig noch mitgespeist wird. Also weil wir gerade heute auch, wo man denkt, alles wäre so fortschrittlich, dann doch noch so eine lange Historie haben von jeder hat da eine sehr starke Meinung dazu. Und als Frau kann man es ja eigentlich nie richtig machen. Wenn man gar nicht arbeiten geht, dann ist man irgendwie eine rückständige Treadwife so. Und wenn man Vollzeit arbeiten geht, macht man es auf jeden Fall auch falsch, weil dann schädigt man seine Kinder. Also das ist ein sehr besonderer Glaubenssatz, weil der auch von der Gesellschaft eben noch sehr häufig mitbestärkt wird, oft auch so getarnt als vermeintliche Komplimente. Da kommt er auch gern um die Ecke, ne, dass dann andere Mütter so sagen, ich weiß ja gar nicht, wie du das schaffst. Also ich schaffe ja nicht mal mit meiner Teilzeitstelle meinem Kind gerecht zu werden. Ne? Und du jetzt mit deiner Vollzeit. Sowas habe ich auch öfter gehört und das ist super toxisch, super vergiftend. Natürlich für das eigene Selbstwertgefühl, für das eigene, also es konterkariert alles, was man so irgendwie unter Bedürfniserfüllung dann verstehen könnte. Also sehr, sehr herausfordernd.
Absolut. Ja, ich kenne das auch. Also ich war auch immer berufstätig. Also ich habe in meiner ganzen Karriere, glaube ich, ein Dreivierteljahr oder sowas mal ausgesetzt, ne? Mhm. Und ansonsten war ich immer berufstätig. Und ich kenne das auch noch sehr gut, wie schwierig das war, sich auch in dem eigenen Kontext, also in dem eigenen Freundeskreis dann auch, ich habe das, also ich mache das jetzt mal so ein Tüdelchen, man kann das ja nicht sehen, aber so ein Tüdelchen zu rechtfertigen. So fühlte sich das für mich immer an, ne?
Ja.
Weil ich eben immer Vollzeit berufstätig war. Und das war halt eben überhaupt nicht normal, so, sondern das war eher so, hey, dann, das war selbstverständlich, dann zumindest auf Teilzeit zu gehen oder eine gewisse Zeit einfach komplett auszusteigen aus dem Job,
ja,
ne?
Ja, die Zahlen zeigen das ja auch, also ungefähr 66-67% aller Mütter, zumindest mit Kindern unter 18, sind ja in Teilzeit beschäftigt, also es ist schon auch eine Minderheit hier zumindest in Westdeutschland, die Vollzeit neben den Kindern her arbeiten gehen. Naja, und ich finde, so ein gutes Barometer für einen selber kann immer sein, sich wirklich an den eigenen Werten da zu orientieren, ne, und aber auch nicht so festgetackert zu sein, wenn man jetzt den Wert Karriere hat und man hat den Wert Fürsorge für die Kinder, das darf auch phasenweise sich verschieben. Also, dass Mütter auch schnell dabei sind, sich zu verurteilen, weil vielleicht jetzt mal gerade eine Phase ist, wo sie beruflich mehr eingespannt sind oder wo sie den nächsten Karriereschritt gehen wollen, wo vielleicht viel Engagement verlangt ist in einem Projekt oder ähnliches, dass man hier auch mit sich selbst wirklich ins Reine kommt, zu sagen, es muss über die lange Sicht passen. Also ich vergleiche es gerne so mit einem Aktienkurs, der ja auch nicht immer auf der einen oder anderen Seite ist, sondern der sich wirklich mittelt, ne? Und wo man sich auch ganz gut überlegen kann, so in 20 Jahren, wenn meine Kinder zurückgucken, woran erinnern die sich oder woran sollen die sich erinnern? Ne? Und das ist mit Sicherheit dann nicht die 3- oder 6-Monatsperiode, wo ich besonders viel Gas im Job gegeben habe, sondern das ist die Gesamtheit der Erlebnisse und auch, waren denn andere fürsorgliche Personen mit mir, während die Mama eben nicht da war? Ne? Also das finde ich immer so ein ganz gutes Barometer, nochmal mit dieser Rückschau das zu machen.
Super schön, ja, super schöner Gedanke. Ja, total. Ich merke das auch, dass viele Frauen sich wünschen, auch mal größer zu denken und wünschen, auch vielleicht ganz andere Pläne auch mal zu machen. So. Und dann kommt da aber nicht so dieses innere Bild oder dieses dann so dieses Gefühl, so, ey, darf ich mir das überhaupt erlauben, so groß zu denken und mal was komplett anderes zu machen und so freier zu sein. So, wie können Frauen da wieder mehr Zugang zu finden zu ihrer vielleicht auch eigenen Intuition? Also wie können sie sich das auch wieder erlauben, da anders zu denken, groß zu denken, frei zu denken? So.
Ja, eigentlich gibst du schon fast die Lösung mit rein, ne? Weil man muss es sich erlauben. Also da würde ich sagen, da steckt schon fast die Lösung im Problem. Denn das Problem liegt wirklich darin, dass sie sich es nicht erlauben. Und das hat ja Vorgeschichte. Ups, Verzeihung, wenn man meinen Hund hier gerade hört, der schüttelt mit den Ohren. Das hat die Vorgeschichte, dass wir eben auch dauerhaft klein gehalten wurden, ne? Dass Frauen, also in der wirklich noch meiner Großmüttergeneration, da gab es ja überhaupt keine Perspektive, dass die sich groß irgendwo außer Haus hin entwickelt hätten. Das heißt, diese Historie, dass sie sich überhaupt irgendwo in irgendeiner Karriere oder mit so etwas entwickeln können, die ist noch denkbar kurz. Also das ist in der Evolution wirklich so ein Wimpernschlag, wo wir uns da noch befinden. Und deshalb ist das schon eine gewisse Überwindung, derer man sich bewusst sein kann, aber wirklich bewusst auch mal zu sagen, ich erlaube es mir jetzt einfach mal, die Gedanken sind ja frei. Ne? Also das ist ja so ein schönes Sprichwort oder so ein schöner Liedtitel, der aber wirklich sich ja bewahrheitet. Und da erlebe ich oft in den Therapien auch, dass da Frauen, besonders Frauen, oft so Angst vor der eigenen Courage haben. Also diese Gedanken groß werden zu lassen, Träume groß werden zu lassen. Manche schaffen es nicht mal, die auszusprechen. Na, weil es ihnen schon fast schambehaftet ist, also ganz scham- und schuldbehaftet ist, so einen großen Traum, so eine große Vision überhaupt mal auszusprechen. Und da kann es helfen, andere Medien zu benutzen. Also ich empfehle immer das Journalen, ne, also immer das wirklich manuelle, analoge Aufschreiben. Das nutze ich auch ganz, ganz oft, wenn ich mich mit Perspektiven oder mit größeren Visionen beschäftige, nutze ich ganz oft einfach Zettel und Stift oder Zettel und ein schönes Notizbuch. Manche arbeiten so mit Vision Boards ganz gerne, ne, dass man da etwas unterbringt, was einem vielleicht so in der Fantasie aufkommt. Aber dieser Schritt, ich erlaube mir das jetzt einfach mal, ganz ungeachtet dessen, wo es hinführt, das finde ich schon immer einen wirkungsvollen ersten Schritt. Also da nicht schon gleich den zweiten Schritt vorm ersten zu machen.
Ja, absolut. Total schön. Ja, wenn du so zum Abschluss noch einen Gedanken oder Impuls an die berufstätigen Frauen da draußen, die tollen Frauen, richten könntest, was wäre das?
Was wäre das? Ich denke wirklich am ehesten, schaut euch eure Werte an. Also ich spreche da aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich bin irgendwann vor ein paar Jahren in eine ziemliche berufliche Krise selbst geraten. Das ging so ein bisschen in Richtung Bore-out. Und dass ich da wirklich nochmal so eine Kehrtwende gemacht habe und habe mich ganz dezidiert mit meinen Werten beschäftigt. Da hatte ich früher nicht so eine richtige Meinung dazu. Ich habe immer ein bisschen gedacht, das ist so ein Luxusproblem, naja, kann man sich mal mit beschäftigen, muss man aber nicht. Und habe aber gesehen, nachdem mir so klar war, was meine Werte, meine Leuchttürme wirklich im Leben sind. Also bei mir sind die zum Beispiel bei mentaler und physischer Gesundheit und bei sozialen Beziehungen und auch bei persönlichem Wachstum. Das sind so meine Top 3, die ich rauskristallisiert habe. Und nachdem ich die so hatte und als meine Leitplanken rechts und links angesetzt hatte, dann wurde vieles klar auf einmal. Also dann war auf einmal klar, okay, welchen Auftrag nimmst du an, welchen nicht, wer kann hinten runterfallen, wer nicht, wen willst du in deine Bubble reinhaben, wen nicht. Und auch so berufliche Aufgaben, Tätigkeiten, das hat sich alles sehr gut daraus ableiten lassen und man hat immer gleich so eine Entscheidungshilfe, so eine Handlungsempfehlung, wenn man sich danach richtet. Und daran macht sich wirklich später ganz, ganz viel fest. Also womit bin ich denn zufrieden, unzufrieden? Was macht mich glücklich, was macht mich unglücklich, wirklich langfristig? Also bei mir ist alles, was ich tue und was ich wirklich gerne und gut tue, sehr, sehr wertgetrieben. Und ich habe im Nachhinein oft festgestellt, dass das, was mir überhaupt keine Freude gebracht hat, was auch wirklich schlecht ausgegangen ist oder wo ich meine liebe Mühe mit hatte, was richtig ätzend war, dass das Dinge waren, die meinen Werten total widerstrebt sind. Und deswegen wäre das, glaube ich, so die Message, wenn ich eine weitergeben sollte, dann wäre es, glaube ich, die.
Super, total schön. Liebe Silke, wo findet man dich und wo findet man das Buch? Wie heißt das genau?
Ja, also mich findet man einerseits ganz gut bei LinkedIn tatsächlich unter meinem Klarnamen, wen das interessiert. Also verbindet euch da gerne, vor allem wenn euch diese Themen interessieren, mentale Gesundheit, Frauengesundheit, Vereinbarkeit, Leadership auch, dafür stehe ich und dazu poste ich auch einiges. Man kann mich auf meiner Homepage besuchen, die können wir sonst gerne verlinken. Da findet man eigentlich auch so den Rundumschlag zu meinen Arbeiten, zu meinem Podcast etc., also wen das alles interessiert. Und das Buch ist schon verfrüht rausgekommen, also sollte jetzt am 13. März erscheinen, ist aber Ende Februar schon verfrüht erschienen. Das heißt Women at Work, du hast es schon gesagt, wie Frauen limitierende Glaubenssätze abbauen und ihr berufliches Potenzial entfalten. Ich muss immer selbst überlegen bei dem langen Untertitel. Man findet es überall im Handel, jedenfalls, genau, das kann man überall bekommen.
Super. Vielen lieben Dank, liebe Silke, für deine ganzen spannenden Impulse, die du hier gegeben hast. Und das war richtig, richtig bereichernd und toll.
Ja, ich danke dir. Hat Spaß gemacht, da zu sein.
So, ich bin super gespannt, wie dir das Gespräch mit der Silke gefallen hat, was du dir davon mitnehmen konntest, was so die Nuggets waren, wo du gesagt hast, yes, darum möchte ich mich jetzt auch mal kümmern. Das wird jetzt langsam mal Zeit. Schreib mir das super gern unter Spotify direkt unter die Folge. Da kannst du deine Kommentare und Fragen auch da lassen. Beantworten kann man die da leider nicht, aber ich kann das natürlich immer gerne auch aufnehmen in nächste Podcast-Folgen. Oder schreib mir direkt an kontakt@montagsgerneaufstehen.de. So, und was ich noch hier im Angebot habe, ist ein neuer Test, und zwar der Test zum dein Traumjob. Was fehlt dir noch? Da geht es natürlich auch um limitierende Glaubenssätze, aber natürlich auch um Hard Facts. Also beides testet der ab. Das sind 10 Fragen und den kannst du dir kostenlos runterladen auf der Website. Ich verlinke dir das hier drunter und dann trägst du dich mit deiner E-Mail da rein und dann hast du den sofort bei dir im E-Mail-Postfach. Jetzt wünsche ich dir noch eine wundervolle Woche. Viel Freude im Job. Bis nächste Woche Sonntag. Alles, alles Liebe. Ciao, ciao. Deine Anja.